Popcorn oder Nachos? Warum nicht beides? Der Filmpodcast mit Flo, Mike, Bernd und Tobi. Viel Spaß!
Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode des Podcasts Popcorn und Nachos. Eigentlich wollte ich euch mit meinen noch leicht vorhandenen Französischkenntnissen begrüßen, Bonjour und so, aber ich habe es dann doch sein lassen. Denn der Grund ist, wir sprechen heute über einen französischen Film und ich bin sehr froh, dass ich Monsieur Bernd an meiner Seite habe. Hallo!
Bonsoir, es gibt keinen guten Morgen auf Französisch, oder?
Weiß ich nicht. Also ich hatte Französisch okay. In der Schule, aber ich glaube...
Ich auch.
Ja.
Also ich würde sagen, salut, bonsoir, bonjour ist noch drin und mehr, zumindest bei Begrüßungen, wird schwierig.
Ja. Wie spricht man denn den Film aus, über den wir heute sprechen?
Ich würde sagen, La Haine.
Ja, ich würde sagen, es ist ein stummes H, also La Haine, aber...
La Haine?
La Haine, ja.
Aber, das kann sein. Ich hatte in Französisch, war ich immer gut in Vokabeln, ich konnte viele Wörter, aber Aussprache war bei mir schon immer kacke.
Ja.
Ich komme ja auch aus Bayern, ich kann ja auch Chemie und, was war das andere mit C, dass sie nicht aussprechen, das, China nicht aussprechen.
China.
Ja, wir sagen ja Chemie und China.
Ja, aber das haben ja die, das ist ja typisch Bayern halt einfach.
Genau, ja, aber deswegen haben die vielleicht auch mehr Probleme mit der Aussprache.
Wir können den Film auch einfach Hass nennen, so heißt er im Deutschen. Von Mathieu Kassovitz aus dem Jahr 1995, ein französischer Film. Passt tragischerweise so ein bisschen gerade, wobei so tragisch ist es auch nicht, denn dem Herrn Kassovitz geht's gut. Aber der hatte jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich einen schweren Unfall, bei dem er sich einen Oberschenkel und einen Knöchel gebrochen hat. Aber ich glaube, es hätte noch schlimmer kommen können, wenn ich das richtig gelesen habe. Ihm geht's soweit gut. Deswegen passt das ja in Anführungszeichen witzigerweise thematisch. Also wir haben ja schon vorher entschieden, dass wir über den Film sprechen. Ja.
Ich hätte eher gesagt, er passt thematisch, weil er so aktuell ist wie
nie. Das definitiv. Ich glaube,
da reden wir später wahrscheinlich nochmal
drüber. Ja, ein Film, der seit Erscheinen aktuell ist. Also ist wahrscheinlich kein Tag vergangen, an dem er nicht aktuell war.
Tatsächlich nochmal an Aktualität wahrscheinlich sogar gewonnen hat, weil man mehr mitbekommt durch Social Media, durch das Internet.
Ja, ich freue mich sehr, wenn wir gleich über den Film sprechen. Ich kann schon mal sagen, ich habe den auch, wie sich das natürlich auch gehört, in Frankreich gesehen, während meines Aufenthalts in Frankreich. Und würde nämlich auch ganz elegant dann zu unseren Tagebüchern umleiten, weil ich habe den nämlich, als ich ihn in Frankreich gesehen habe, habe ich den über Mubi gesehen. Und dann ist mir erst, als wir in Deutschland wieder waren, aufgefallen, dass es den gar nicht auf dem deutschen Mubi zu diesem Zeitpunkt gab. Das heißt, ich hatte sogar noch Glück, dass der dann im französischen Mubi lief. Und wir haben ja, glaube ich, schon vor 2-3 Jahren mal über den Streamingdienst Mubi mal hier und da geredet. Ich habe den jetzt wieder reaktiviert, weil ich muss echt sagen, also das ist schon einfach immer noch ein geiles Konzept. Ich mag das einfach super gerne, dass du da halt diese 30 Filme hast und jeden Tag kommt ein neuer dazu und der alte verschwindet hinten wieder. Das macht so das ganze das macht so die ganze Auswahl, welche Filme man guckt, irgendwie deutlich einfacher. Nutzt du Mubi noch?
Ich nutze Mubi sehr gerne tatsächlich. Ja. Ich habe ja, ich wechsle ja meine Streamingdienste immer durch. Das habe ich, glaube ich, schon öfters gesagt. Mittlerweile ist mein Disney Plus ausgelaufen. Ich glaube, das habe ich vor 2-3 Tagen wieder geholt, weil es dann ein Angebot gab. Und Amazon Prime auch. Jetzt bin ich wieder Netflix-Kunde, aber Mubi-Kunde bleibe ich irgendwie durchgehend. Weil es da auch gefühlt immer, wenn ich gerade kündigen möchte, ein neues Angebot gibt für Studenten oder sonst wie. Das mich dann doch bei der Stange hält. Und ich finde es bei Mubi gerade auch, was du gerade meintest, gut, dass es so ein bisschen vorkuratiert ist, dass du auch wirklich aussagekräftige Beschreibungen hast zu den Filmen, dass du halt bei Netflix gar nicht hast. Also Netflix-Beschreibungen zu Filmen, das klingt wirklich AI-generiert.
Ja,
da kann mir auch keiner was anderes sagen. Und bei Mubi hast du wirklich so, ey, okay, cool, das könnte mir Spaß machen, das gefällt mir, schaue ich mal rein. Und durch dieses, hey, das ist der Film des Tages, so ein bisschen wie damals der ZDF-Fernsehfilm, es ist so ein bisschen, dir nimmt jemand deine Entscheidung schon ab und da tendiere ich dann doch eher dazu, okay, gucke ich zumindest mal rein.
Ja, ich muss auch sagen, und mittlerweile kann man ja auch sagen, ist Mubi ja, haben ja auch in Sachen Eigenproduktion echt richtig viel auf ihrer Agenda stehen. Und ich meine ja auch, der Aftersun, der letztes Jahr dein Film des Jahres war, ist ja auch, glaube ich, eine Mubi-Produktion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Beziehungsweise zumindest haben sie die Rechte dafür, glaube ich, das auf ihrer Plattform durchgehend zeigen zu können. Da gibt es so ein paar Filme, die da irgendwie laufen. Und also ich hatte bisher auch eigentlich noch nie Pech mit Mubi, dass ich da mal so einen richtigen schlechten Film erwischt habe. Das sind meistens eigentlich immer ganz gut guckbare Filme. Also ja, wer es einfach haben möchte und sich nicht 4 Stunden durch Netflix klicken möchte, ohne dann am Ende doch auf irgendwas drauf zu klicken, weil das passiert mir dann doch immer relativ oft. Dem kann ich auch nochmal Mubi herzlich empfehlen. Und wie gesagt, La Haine in Frankreich, also das war cool, den da zu sehen, weil ich glaube, hier in Deutschland gibt es den gar nicht in irgendeinem Streamingdienst, meine ich zumindest.
Ich hatte das Glück, dass ich den noch irgendwie auf Blu-ray hatte. Das war einer meiner ersten Blu-rays. Ich habe den La Haine das auch das erste Mal relativ früh gesehen. So mit, weiß nicht, Anfang 20, sag ich mal. Und ja, weil du gerade noch meintest, Mubi ist einfach. Ja, im Prinzip, die Filmauswahl ist einfach. Aber Mubi ist schon eher so ein Arthouse-Ding. Das muss man vielleicht dazu sagen.
Ja.
Wenn man jetzt so dieser, ich sag mal, der Otto-Normal-Filmgucker ist oder vielleicht auch mit Arthouse-Filmen nicht so viel anfangen kann, dann wird man bei Mubi vielleicht auch eher nur so ein paar Filme finden. Es gibt ein paar, zum Beispiel Tarantino-Filme, die frühen Werke. Es gibt so ein bisschen was von so südkoreanisches Action-Kino gibt es auch ein bisschen was, aber im Kern ist es schon eher arthausig. Also das muss man vielleicht wissen, bevor man jetzt durch unsere Empfehlungen sofort ein Abo bei Mubi abschließen möchte. Man muss schon der Typ dafür sein. Aber das wenn stimmt. man Lust hat auf Arthouse oder vielleicht auch ein Neueinsteiger ist und sich ein bisschen mal in das Thema einarbeiten möchte, da ist, eignet sich Mubi ganz besonders, weil Mubi ja auch dich ein bisschen, Mubi ist ja auch schon auf Arthouse-Einsteiger eingelegt. Das listet ja auch alles schön auf, unterschiedliche Thematiken, und dann erklärt es auch direkt in der Filmbeschreibung, warum der Film gut ist oder zumindest sehenswert. Und ich finde das immer schon sehr nett, weil man so ein bisschen Filmkritik in der Filmbeschreibung schon drin hat.
Ja, in der Tat. Und einige Filme sind dann sogar, zumindest einen, den ich jetzt gesehen habe, um da direkt mal auf die Tagebücher einzusteigen, der hatte dann sogar nach dem Film, hatte der dann sogar noch zumindest in diesem Movie-Stream ein direktes Gespräch mit der Regisseurin, wo sie noch mal so ein bisschen erklärt hat. Und zwar geht es um den Film Shiver Baby, den ich gesehen habe, der ja, glaube ich, schon von 2021 ist. Und da ist die Regisseurin Emma Seligman, die dann im Anschluss des Films quasi auf Mubi dann noch auch irgendwie Frage und Antwort steht und so ein paar Sachen erzählt. Also im Prinzip, sag ich mal, wie so ein Extra auf so einer Blu-ray oder so. Also schon ziemlich geil, dass die da auch sowas noch mit einbauen. Und du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass du den Film auch unbedingt auf deiner oder auch unbedingt sehen möchtest. Und ich glaube auch, das ist auch ein Film für dich. Also ich hatte wirklich mega Spaß mit dem. Der war echt gut. Ich weiß nicht, wie viel du schon über den Film weißt.
Ja, ich weiß sehr viel von diesem Film, weil lustigerweise, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber wir hatten mal, ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch oder im Nachgespräch zu irgendeiner Podcast-Folge war, habe ich den Film sogar erwähnt, dass ich ihn unbedingt gucken möchte.
Ah ja.
Und ich weiß nicht, ob du den damals schon kanntest, da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber der steht schon seit zumindest Anfang des Jahres auf meiner Watchlist. Deswegen bin ich sehr froh, dass du mir den jetzt hoffentlich noch schmackhafter machen kannst, denn bin ja auch ein sehr großer Fan von den Safety-Brüder-Filmen und Uncut Gems. Und ich habe gehört, der Film geht in so eine ähnliche Richtung.
Ja, also was den Stressfaktor angeht, ist da der Vergleich mit Uncut Gems tatsächlich nicht ganz so weit hergeholt. So rein von seiner Story her ist das natürlich was ganz anderes, weil eigentlich ist es relativ einfach. Es geht um Danielle, eine junge College-Studentin, die eines Tages mit ihren Eltern an einem jüdischen Leichenschmaus, steht es hier bei Filmstarts, teilnimmt. Also das ist dann quasi die Veranstaltung nach einer Beerdigung, glaube ich. Und dort, ja, dann in so unangenehme Familienfest-Vibes abrutscht. Und das ist eigentlich der ganze Film. Also es sind so diese Gefühle, die wahrscheinlich jeder und jeder von uns kennt, auf so Familienfesten, wo man sich dann mit den Verwandten auseinandersetzen müssen, die einen ultra nerven. Und im Fall von Danielle ist es dann auch noch so, dass sie dort auch noch auf Maya trifft, das ist ihre Ex-Freundin. Und die beiden, die necken sich dann auch so ein bisschen. Und dann kommt es eigentlich noch zu einem weiteren Treffen. Und zwar trifft sie dort dann auch Max, der, wie sich dann ganz am Anfang des Films herausstellt, ihr aktueller Sugar Daddy ist. Also derjenige, der sozusagen das Geld für sie bezahlt. Und dann lernt sie und dann trifft sie den da auch und der ist dann halt mit Frau und Kind da. Und das Ganze wird dann sehr, sehr stressig mit unfassbar cooler und schneller Musik untermalt. Und das fasst diese Atmosphäre und dieses Stimmungsbild von Danielle einfach sehr gut zusammen. Fast schon so ein bisschen kammerspielartig und auch keine großen Zeitsprünge. Also das ist alles sehr, sehr schön und sehr hervorragend inszeniert und halt wirklich bis in die Haarspitzen unangenehm und macht aber dementsprechend auch Mörder viel Spaß. Und ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Gutes Ding. Wird dir mit Sicherheit gefallen, bin ich fest von überzeugt.
Ich bin mir auch relativ sicher. Und das Problem ist immer bei Filmen, wo ich mir so sicher bin, dass sie mir gefallen. Ich weiß nicht wieso, ich schieb die auf.
Ja.
Kennst du das?
Die große Angst.
Also bei Filmen, wo ich mir. Ja, weil, genau, ich habe Angst vor Enttäuschung.
Mhm.
Und ich weiß, okay, wenn es mir mal wirklich, wenn ich mal wirklich Bock auf einen guten Film habe, dann würde ich den einschieben.
Ja.
Aber so gucke ich eher Filme, wo es so 50-50 ist, die sind in dem Moment interessanter für mich. Ich glaube, hier Emma Seligman, die hat ja auch dieses Jahr den Bottoms rausgebracht.
Mhm.
Ich weiß auch nicht viel dazu. Das ist, glaube ich, so ein Highschool-Film, der auch relativ hoch gelobt wird. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Lady Bird oder so, ohne ihn jetzt gesehen zu haben. Aber da habe ich auch sehr viel Lust drauf. Da geht es, glaube ich, um zwei queere Highschool-Schüler, die in so einen Fight Club gründen.
Ach ja, ah, ja, ich glaube, ich habe davon gehört. Ja, den habe ich leider auch noch nicht gesehen.
Ja, und der sieht halt wirklich auch wieder sehr neu und innovativ aus und auch, wie gesagt, eher in die Booksmart-Richtung, die ein bisschen dieses Teenie-Ding auf eine andere Art und Weise versucht anzugehen.
Ja. Ja, das ist Shiver Baby. Würde ich mich sehr freuen, wenn du dir den demnächst vielleicht mal anguckst und dann kannst du auch mal erzählen, wie du ihn fandest.
Ich muss den angucken. Ich schreibe ihn mir jetzt direkt. Ich schreibe den mir in meinen Kalender und dann werde ich den gucken.
Sehr schön.
Ich schiebe den jetzt schon seit einem Jahr vor mir her.
Ja, dann wird's Zeit. Dann wird's Zeit.
Ja.
Welchen Film du ja auch unbedingt gucken willst, das hast du mir auch schon im Vorgespräch verraten, ist EO. Zwei einfache Buchstaben. EO steht hier für den Laut, den ein Esel von sich gibt. Und in dem Film geht es auch um einen Esel mit eben dem Namen EO, der ein Zirkusesel ist. Und dann aber, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert nach 2-3 Minuten, von Tierschützern oder von Tierrettern sozusagen aus diesem Zirkus in Anführungszeichen gerettet wird. Und dann quasi eine Reise macht und an weiteren Stationen irgendwie aufkommt und ich glaube dann irgendwann auf eine Eselfarm kommt, dann ist er irgendwann mal Teil einer Fußball-Fangruppe, weil er entscheidend dafür ist, dass eine Mannschaft einen Elfmeter verschießt und so. Also es ist sehr obskur, es ist, das muss man vielleicht dazu sagen, eine Neuinterpretation von einem Film, den ich auch gesehen habe, zum Beispiel Balthasar heißt der. Ich glaube, ich aus den, es müsste schon ein alter Film sein, aus den 50ern oder 60ern oder so, meine ich.
Ich glaube, da hast du auch mal drüber im Podcast gesprochen.
Genau, von 1967 ist der. Ja, habe ich auch mal drüber gesprochen. Ist jetzt kein direktes Remake, sondern eine Neuinterpretation, ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Also macht da schon auch vieles anders. In jedem Fall begleitet man eben diesen Esel die ganze Zeit. Und ich hatte auch unfassbar viel Lust auf diesen Film, muss aber leider sagen, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Also der Film hat mich mit vielen Fragezeichen auf dem Kopf zurückgelassen, weil er teilweise sehr experimentell ist. Du bist halt die ganze Zeit bei diesem Esel, der ist zwar süß, aber du weißt nicht so richtig. Also da wird irgendeine große metaphorische Nachricht hinterstehen, da bin ich fest von überzeugt. Aber vielleicht war es auch an dem Abend nicht so der richtige Zeitpunkt, da konnte ich mich nicht so richtig drauf einlassen. Es gibt halt extrem wenig Dialog in dem Film, es sind halt sehr, sehr lange Einstellungen. Das sieht alles schon sehr schön aus und auch die ganze Zeit dieser Esel immer im Blick. Und generell so ein Esel mit seinen traurigen Augen, das ist ja immer schon schön. Aber so richtig warm geworden bin ich damit irgendwie nicht. Also das ist schon teilweise, ja, hat fast schon so surreale Züge in manchen Momenten und hat mich dann eher ratlos zurückgelassen. Also wer da jetzt eine strikte Story irgendwie erwartet oder der sollte sich den Film nicht angucken. Also da steckt schon mehr Träumerisches und Experimentelles dahinter. Wäre dementsprechend vielleicht auch was für dich, so wie würde ich dich jetzt mal einschätzen.
Ich glaube auch, ich glaube, der Film soll ja theoretisch auch aus der Perspektive dieses Esels dann erzählt werden. Mhm. Und vielleicht kann der halt auch mit vielen menschlichen Gegebenheiten, ich weiß jetzt nicht, was konkret da vorkommt, wo man nun diesen Esel sieht und keinen Dialog hört, das möchte ich auch gar nicht wissen, aber vielleicht ist es dann eher vielleicht Sachen, die ein Esel nicht versteht und man deswegen nur den Esel sieht in diesen Situationen, weil das wirklich diese Eselperspektive einnimmt.
Mhm. Also, ja, gesagt, mag sein. Nicht, ja? Ich hatte den, wie gesagt, irgendwie zwischen Tür und Angel an einem Abend hier mal einfach so eingeworfen, ohne mich groß zu informieren. War dementsprechend, hab was anderes erwartet und war dann am Ende leider nicht so gepackt. Aber glaube, bei einer zweiten Sichtung irgendwann mal könnte ich dem vielleicht auch ein bisschen mehr abgewinnen. Und ja.
Ist er denn zumindest so halbdokumentarisch? Also er klingt schon relativ dokumentarisch, so wie du jetzt erzählt hast.
Ja, dokumentarisch in welchem Sinne meinst du jetzt? Also im Sinne von distanziert oder?
Ah, nee, also ist das jetzt offensichtlich inszeniert, diese Reise des Esels, oder?
Ja.
Überlässt man ihn? Ja, okay, das ist alles inszeniert, okay.
Genau, ja, das schon.
Okay.
Und wie gesagt, das hat dann auch solche, sage ich mal, Dinge wie, dass er dann plötzlich bei irgendwelchen Fußballfans ist, das hat dann auch schon so sehr, ja, es nimmt schon teilweise sehr obskure Sachen ein. Und
Ja, glaube ich auch. Allein was jetzt zum Beispiel hier dieser Kölner Geißbock, der Hennes über sich wahrscheinlich jedes Heimspiel ergehen lassen muss.
Ja, genau. Tier. Ja. Ja, genau. Und dann, um vielleicht mal bei Mubi zu bleiben, also ich habe jetzt da, wie gesagt, in den letzten Tagen echt viel geguckt. Unter anderem habe ich Once Upon a Time in America zum ersten Mal endlich geguckt.
Zum ersten Mal?
Ja, hatte ich mein erstes Mal mit. Habe ich mich bisher immer vorgeweigert. Ich meine, der Film geht vier Stunden und noch was oder so. Von,
Der Director's Cut, glaube ich, sogar noch ein bisschen
noch länger.
Es gibt
noch
es gibt einen Director's Cut und einen Director's Extended Cut.
Ja, fand ich gut. Wäre vielleicht mal an einer anderen Stelle ein guter Punkt, um darüber zu sprechen. Also ich glaube, da kann man sehr viel drüber reden. Fand ich mega.
Ja, ich hätte sehr gerne drüber gesprochen. Also vielleicht kann man ja so transparent sein. Mhm. Du hast den Film ja auch vorgeschlagen, heute zu besprechen. Ich habe es einfach nur zeitlich nicht geschafft, so einen 5-Stunden-Film mir zu geben.
Ja, eben, klar.
Aber ich habe tatsächlich sehr viel Bock, mal über Es war einmal in Amerika zu sprechen, weil das ist tatsächlich auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich habe mir den Film tatsächlich für die 1000 aufgehoben.
Ah.
Ich habe ja mittlerweile seit ein paar Jahren schon Letterboxd und dann irgendwann gesehen, ja, okay, ich bin bei 990 Filmen. Was nehme ich denn für die 1000? Und dann blieb natürlich so ein 5-Stunden-Brecher, wo ich sicher war, er gefällt mir, übrig. Und dann habe ich den als 1000 geguckt.
Ja, gute Wahl.
War nicht enttäuscht, ja. Also ich würde sogar so weit gehen, dass das es ist natürlich immer ein bisschen leicht, sage ich mal, wenn du als 5-Stunden-Film daherkommst. Du kannst natürlich auch viel mehr erzählen als ein 2-Stunden-Film. Aber ich habe mich trotzdem nicht gelangweilt und das ist auch allein schon eine Leistung.
Das stimmt tatsächlich, ja. Aber einen anderen Film, über den ich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher sprechen will, auch nochmal Mubi, Medusa Deluxe. Medusa Deluxe, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Gar nichts.
Das ist ein One-Shot-Film. Und es geht um, ja, wie soll man das erklären? Es spielt quasi in einer Örtlichkeit, in dem ein Wettbewerb für Friseure stattfindet. Also wer die besten Haare machen kann. Mhm. Also schon mal ein sehr kurioses und, glaube ich, bis dahin noch nicht so oft gesehenes Setting. Und ist dann ein Kriminalfall. Denn einer der Teilnehmer wurde ermordet. Und die anderen verschiedenen Teilnehmerinnen, die wollen dann halt, die klären nicht diesen Mord auf, aber die unterhalten sich dann natürlich vor Ort über diesen Mord und werfen dann so ein paar Gerüchte rein. Und das Ganze nimmt dann auch hier wieder sehr obskure Züge an und spielt halt die ganze Zeit an diesem Tatort, was lustig ist, weil du nie irgendwie Polizei oder so siehst. Mhm. Du weißt aber, sie sind da. Aber der Film ist halt so inszeniert, dass quasi der Film an den wirklichen Ermittlungen in Anführungszeichen vorbeigedreht ist. Also auch sehr spannend eigentlich. Und da kann man natürlich in gewissen Punkten die Glaubwürdigkeit auch hinterfragen, dass dann die ganzen Zeugen sich immer noch so sehr frei bewegen können an diesem Tatort. Aber wenn man das so ein bisschen auf sich wirken lässt oder wenn man damit okay ist, dann funktioniert das. Ich hatte auch mit dem Film sehr, sehr viel Spaß. Das sind alles sehr einprägsame Charaktere, wie man sich das ja vielleicht bei so Friseuren und Friseurinnen auch irgendwie vorstellt. Natürlich auch relativ klischeebelastet. Dann gab es auch natürlich unter den Kandidaten so ein paar Scharmützel, die dann da aufgegriffen werden. Und es hat dann teilweise so ein bisschen Tratsch-Elemente dabei und hat aber auch dann so leichte Miträtselmomente. Du willst dann schon wissen, okay, was ist passiert. Und sehr extravagant, möchte ich mal sagen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Fand ich cool. Ich habe mich dann teilweise gefragt, okay, warum muss dieser Film als One-Shot gedreht sein?
Das wäre genau meine Frage gewesen. Gibt es irgendeinen Mehrwert?
Ja, und das ist dann tatsächlich, eigentlich nicht. Und das ist dann leider das Problem, weil es tatsächlich viele Szenen gibt, in denen die Leute dann irgendwie gefühlt, es sind keine 2-3 Minuten, aber gefühlt 2-3 Minuten einfach nur sich von Platz A zu Platz B bewegen und du dir denkst, gut,
hier hätte jetzt mach einen Schnitt und spare die 3 Minuten.
Genau,
ja.
Und
schade.
Nichtsdestotrotz würde ich dem Film trotzdem empfehlen, da mal reinzugucken, weil, wie gesagt, ich finde die Extravaganz, die der Film dann mit seiner Geschichte überträgt, die finde ich, die blendet dann diese Schwächen so ein bisschen aus. Aber wie gesagt, eigentlich war da kein One-Shot nötig, meiner Meinung nach. Ja. Mhm.
Sieht man die Extravaganz denn auch in so ein paar stilistischen Mitteln, die der Regisseur oder die Regisseurin gewählt hat? Also Extravaganz, wenn du meinst, es geht wahrscheinlich dann um die Frisuren, die extravagant sind.
Genau.
Ist der Film denn auch irgendwie in seiner Machart besonders extravagant, um das vielleicht zu unterstützen?
Ja.
Oder vielleicht auch besonders zurückgenommen, um das noch mehr in den Vordergrund zu stellen?
Ja, also leider, ich sage mal jetzt, große Finessen oder so sind mir jetzt leider nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Ich muss dazu sagen, ist es auch schon, glaube ich, 3 Wochen her, dass ich den gesehen habe. Es gibt ja schöne Inszenierung, was so Kamera und so angeht, das gibt's schon. Dann gibt's auch schöne Kamerafahrten, aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt revolutionär oder so. Und ob er jetzt bewusst zurückgehalten ist, keine Ahnung, das wäre natürlich dann das Gegenargument, kann man natürlich sagen, aber weiß ich jetzt nicht, ob das im Sinne des Regisseurs oder der Regisseurin war. Deswegen, ja, ist so ein 3-Sterne-Film bei mir geworden.
Ja, schade. Also den packe ich dann leider eher nicht auf die Watchlist im Gegensatz zu Shiva Baby, aber er klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich ist ja grundsätzlich immer gut, wenn man zumindest mal was anderes versucht.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle schließe ich mein Tagebuch. Es gäbe zwar noch 1-2 Sachen mehr. Ich habe jetzt Barbie endlich gesehen, kann mich da eurer wirklich tollen Filmbesprechung, die ihr ja du zusammen mit Mike und Miri aufgenommen hast, auch nur empfehlen und auch euch nur beipflichten bei allem, was ihr gesagt habt. Ich fand den Film auch wirklich großartig, hatte sehr viel Spaß damit und ja, das wäre es aber dann erstmal von mir.
Ja, was Barbie halt tatsächlich immer noch nach.
Das ist schön.
Ja, immer noch die Songs in der Playlist und mittlerweile ist auch das I'm Just Ken dazugekommen.
Ja.
Also irgendwie, den Film habe ich tatsächlich fast noch tagtäglich im Gedächtnis und vielleicht muss ich überlegen, ob ich den noch einen halben Stern upgrade.
Ja.
Muss ich dann vielleicht nochmal gucken bis zum Ende des Jahres. Weil aktuell wäre, wenn man das schon vorwegnehmen darf, wahrscheinlich nicht in meiner Top 5 des Jahres, aber wenn ich nochmal gucke, vielleicht doch.
Okay.
Mal sehen.
Sehr gut.
Genau. Was auf jeden Fall nicht in meiner Top 5 des Jahres sein wird, weil das nicht aus diesem Jahr ist, sondern aus den letzten gefühlt 25 Jahren, ist One Piece. Ich habe die letzten 6-7 Wochen, ich glaube, ich habe es auch schon im Serienkonflikt-Special zu One Piece anklingen lassen. Ich habe gefühlt nur One Piece geguckt.
Oh Gott.
Ich bin wieder drin. Ich bin bei Folge 290 oder so, habe die ersten 4-5 Filmauskopplungen, die alle nicht der Rede wert sind, also wenn ihr keine One-Piece-Fans seid, dann guckt die One-Piece-Filme nicht, denn die sind, ist halt so typisches noch mehr Geld machen Ding. Mhm. Und halt eben auch die Live-Action-Serie gesehen. Deswegen blieb leider nicht viel Zeit für anderes. Es gibt im Prinzip nur 2 andere Sachen, die ich gesehen habe. Ich würde vielleicht mit einem Videospiel anfangen.
Ja.
Um das Gesehen noch wieder in Anführungsstrichen zu setzen. Ich habe Ni No Kuni wieder ausgepackt.
Oh, ja.
Teil 1. Und ich habe Teil 1, also Ni No Kuni, schon mal, als es rauskam, 2014 oder 15, gespielt, aber kurz vor dem Ende abgebrochen, weil ich mir dachte, oh, ich habe jetzt schon 120 Stunden drin und da gab es so eine Story-Entscheidung, ohne zu spoilern, wo es hieß, okay, ich muss jetzt noch mal so 10 bis 15 Stunden leveln, sonst schaffe ich das nicht. Mhm. Und da war dann so, nee, ich hatte da schon 100 Stunden drin, packe ich nicht mehr.
Okay.
Ich hatte aber irgendwie wieder Bock, weil ich wieder so ein Rundenstrategie spielen wollte mit Monstern, das aber nicht Pokémon ist, weil Pokémon war irgendwie auch irgendwann der Bruch da und deswegen dachte ich mir, was gibt's da? Es gibt Final Fantasy und es gibt Ni No Kuni. Zumindest, das mir spontan eingefallen ist, dachte ich mir so, hey, ich habe doch Ni No Kuni eh noch auf Steam. Versuchst du es mal wieder? Hab da mittlerweile spiele ich es aber auch mit Guide, muss ich dazu sagen, damit ich nicht mehr so viel grinden muss, sondern mir direkt raussuchen kann, was sind wirklich die starken Monster, was nicht. Und was bei Ni No Kuni vielleicht so toll ist, dass man auch für Filmfans erwähnen kann, da gibt es einige Zwischensequenzen, nicht viele und auch nur sehr kurz, die von Studio Ghibli animiert wurden und auch wirklich Zeichentrick sind. Und das ist wirklich in den Zwischensequenzen ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Es ist allerdings auch eher auf Kinder ausgelegt. Ich würde sagen, so als 12-13-Jähriger wäre es mein absolutes Lieblingsspiel geworden. Denn die Geschichte ist so ein bisschen auf Pokémon-Niveau oder auch so sehr märchenhaft. Da gibt es keinen doppelten Boden, da gibt es keine wirklich bösen Figuren, denn böse Figuren haben alle irgendwie einen Albtraum in sich und wurden von einer ganz bösen Figur böse gemacht. Das ist alles so ein bisschen heile Welt, da ist ein bisschen Studio Ghibli-Sachen mit drin. So ein paar tolle Orte, tolle Tierwesen auch, tolle Monster. Das tut keinem weh. Aber ich muss auch sagen, jetzt nach den paar Stunden, oder was heißt paar Stunden, den 20 Stunden, die ich wieder reinversenkt habe, so als Erwachsener, der vielleicht auch schon ein bisschen andere Rollenspiele kennt, irgendwie zu 100% catcht es mich immer noch nicht. Deswegen vielleicht eine vorsichtige Empfehlung für Anime oder Ghibli-Fans, die auch Videospiele spielen. Ansonsten muss man das vielleicht auch nicht mehr nachholen. Vielleicht kann man sich auch irgendwie die Cutscenes auf YouTube in so einer Compilation angucken und auf das ganze Grinding zwischendrin verzichten, denn ja. Das Spiel ist tatsächlich schon sehr gameplay-mäßig wirklich nicht gut. Okay. Also du hast bei jedem Kampf eine Animation am Anfang und am Ende, die kannst du auch nicht skippen. Da kommt immer dieselbe Musik. Es ist schon sehr zäh alles und das geht vielleicht klar, wenn du 12, 13 bist und Zeit hast. Mittlerweile muss ich sagen, oh, strengt mich an.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das heißt, ja. Die 120 Stunden wirst du nicht wieder reinbuttern.
Nee, ich bin aber schon relativ weit, einfach nur, weil ich jetzt Guides benutze und mich da nicht mehr so komplett in der Welt verliere, wie ich damals gemacht habe. Ich denke, ich werde es vielleicht auch durchziehen, aber dann eben mit Guide und einfach nur des Durchziehens willens halber. Weil ich schon wissen will, wie es ausgeht. Denn damals habe ich ja das Ende nie erlebt. Von daher werde ich es vielleicht schon durchziehen, aber ja, sag mal, da gibt es vielleicht auch bessere Alternativen. Aber nichtsdestotrotz ein Spiel mit viel Liebe gemacht. Und wenn man so ein Kind im Alter von 9 bis 13, 14 Jahren hat, würde ich sagen, dass auf Rollenspieler steht, kann ich das tatsächlich nur wärmstens empfehlen, dass das Kind ist dann auf jeden Fall eine Zeit beschäftigt und es ist schon sehr kindgerecht alles und sehr süß. Also okay. Es ist schon schön gemacht. Mhm. Ja, was nicht so ganz süß ist, denn was so knallharte 80s-Action ist, ist so der einzige Film, den ich so wirklich außerhalb von One Piece gesehen habe die letzten Wochen, ist der Red Heat.
Ojo.
Mit Arnie und Jim Belushi aus den 80ern. Ich habe mir im August irgendwann ein Join-Abo geholt wegen Trash-TV. Das natürlich vergessen zu kündigen. Dann geguckt, ja, scheiße, das Abo läuft noch im Monat. Was gibt's denn noch so auf Join? Die Filmauswahl war erschreckend, also wirklich erschreckend schwach. Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
Oje.
Aber Red Heat war drin und ich dachte mir dann so, ja, ey, warum nicht? Ich habe gerade ein bisschen Bock auf so einen stumpfen 80er Actionfilm. Und ja, Red Heat ist quasi Geschichte von einem russischen Cop, der sehr auf Regeln bedacht ist, also der quasi der absolute Musterprofi ist, fast schon ein bisschen roboterhaft. Achtung, parallel zu Terminator. Arnie ist dann so ein bisschen der russische Cop, der alles streng nach Protokoll macht. Ja, Arnie ist Partner, Arnie ist, wie nennt man das bei der Polizei?
Partner? Partner.
Wird von einem Drogendealer, Drogenboss getötet. Und dieser Drogenboss setzt sich dann nach Chicago ab. Und Arnie möchte den natürlich jagen und seinen Partner rächen. Und trifft dann in Chicago auf den, ich will nicht sagen korrupten Cop, denn vielleicht war es das in den 80ern nicht ganz so korrupt, auf den so ein bisschen den regelbeugenden, schmierigen Cop Art Ritzig. So ein typischer Chicago-Cop, gespielt von Jim Belushi. Und die beiden natürlich, es sind 80er-Jahre-Actionfilme, raufen sich dann so im Laufe des Films zusammen und am Ende hast du dann schön Buddy-Action und jagen diesen russischen Drogendealer und alle Leute, die dann noch in dieser Geschichte mit drin hängen. In Nebenrollen hast du Lawrence Fishburne und Gina Gershon, wo ich mittlerweile sagen muss, die hatten ja schon in Bound gefesselt und die habe ich dieses Jahr auch schon in Showgirls erlebt. Die mausert sich so ein bisschen zu einer meiner Lieblings- 80er, 90er Darstellerin.
Oh,
in diesem Film fand ich die wirklich top wieder als Femme Fatale, die leider ein bisschen wenig Screentime bekommt, aber sehr schön. Auch sonst so ein paar 80er Stars mit Peter Boyle, Ed O'Rourke und Richard Pryde mit drin. Ist aber jetzt, also ich sag mal, wenn du einen 80er Film gesehen hast, dann wirst du auch erraten, wie Red Heat irgendwie verläuft und wie der ausgeht. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt so ein 0815 80er Jahre Arnie-Actionfilm.
Ja.
Also also wenn du das jetzt irgendwie mit Terminator oder True Lies oder Predator gleichsetzen möchtest, dann wirst du nicht glücklich. So eins der, ich sag mal, in der zweiten oder dritten Reihe von den Arnie-Filmen.
Das ist auch der Grund, warum ich den bisher noch nicht angerührt habe, ehrlich gesagt. Weil ich mir schon gedacht habe, da kriegst du genau das, was du vermutest und du bestätigst das gerade so ein bisschen.
Muss man halt Bock drauf haben. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar coole Sprüche. die man vielleicht heute nicht so bringen würde. Es geht auch natürlich sehr viel um, also es wird auch sehr viel mit diesem amerikanischen Stereotyp gespielt. Kapitalismus, hahaha, ich hole mir Donuts, hahaha. Ja. Und der Russe, hahaha, er trinkt Wodka, hahaha, Nastrojka und sonst was. Und Sowjets überleben ja alles und ein bisschen kalter Krieg. Waren halt die 80er, also inmitten des Kalten Krieges muss man sich halt drauf einstellen. Vielleicht auch stellenweise ein bisschen homophob in den Sprüchen. Mhm. Muss man einordnen können, aber nichtsdestotrotz, ich war zumindest die meiste Zeit unterhalten, kann man machen. So ein typischer 6 von 10 Film, würde ich sagen.
Okay,
also wenn es eine Definition von 6 von 10 Actionfilmen gibt,
dann ist es Red Heat. Ja. Genau. Ja, ist, glaube ich, auch so ein typischer Walter Hill-Film. Ne? Also ich habe jetzt mal hier die ganze Filmografie von Walter Hill vorliegen. Und ich sag mal so, wenn wir irgendwann nochmal ein Ouija-Wheel machen würden, ich glaube, Walter Hill wäre auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Ich glaube, da gibt es viele Schmuckperlen irgendwie.
Wobei man sagen muss, als Autor war der schon ein bisschen besser. Hat ja
das Alien 3
und Aliens geschrieben und The Getaway. Mit Steve McQueen. Den habe ich gesehen, den fand ich eigentlich ganz cool.
Ja. Nun gut. Dann auf jeden Fall danke. Und das war's, glaube ich, oder?
Das war's, ja. Wie gesagt, die letzten Wochen waren so ein bisschen gekennzeichnet von One Piece. Ich meine, so 300 Folgen One Piece. Ich kenne ja die Folgen auch schon. Ich war beim ersten Gucken bei Folge 340 oder so. Also 50 Folgen habe ich noch. Ich gucke die mittlerweile tatsächlich auf 1,5-facher Geschwindigkeit.
Oh jo.
Ja, ich acker mich da jetzt durch und ich hoffe, dass ich zumindest vielleicht bis Ende des Jahres die anderen 700 Folgen aufgeholt habe, die mir noch fehlen.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Ja. Aber das läuft doch auch aktuell noch weiter, oder? Oder ist das?
Es läuft natürlich noch weiter. Also sowohl Anime als auch Manga laufen weiter. Und die Live-Action-Serie wurde ja, habe ich gelesen, jetzt auch verlängert. Mhm. Zumindest Staffel 2, die dann auch nicht 10 Folgen haben soll, sondern mehr Folgen, ich weiß aber nicht, wie viele Folgen. Das kann euch Jan bestimmt beim nächsten Mal erzählen.
Ja, ich habe ja nicht eine Sekunde von One Piece gesehen in meinem Leben.
Gar nicht?
Nee, keine einzige Sekunde.
Okay, darf ich die ungehobelte Frage stellen, wie alt du nochmal bist, Flo?
Ich bin Jahrgang 88. Also eigentlich, ich bin schon in den 90ern mit Dragon Ball und Naruto und Pokémon, okay, aber One Piece war irgendwie.
One Piece nicht, das lief halt gleichzeitig. Deswegen hat es mich so ein bisschen
gewundert. Jan
ist ja ein Jahr älter als ich.
Ja.
Und wir hatten so beide die ersten Guckerlebnisse One Piece ziemlich ähnlich. Damals, als es auf RTL 2 so 16:10 immer lief, in der Doppelfolge.
Nee, hat mich nie, ich weiß auch nicht mehr warum, ich war immer Detektiv Conan und Dragon Ball und teilweise auch Naruto, wobei ich das irgendwann auch nicht mehr weitergeguckt habe. Nee, aber One Piece hat mich wirklich so überhaupt nicht interessiert. Und ich bereue es auch ehrlich gesagt nicht, weil jetzt, wo du sagst, mit den 1000 Folgen.
Du bist aber auch nicht so der Piratenfan, du magst ja auch Fluch der Karibik.
Ja, das stimmt. Vielleicht liegt es daran.
Ja, und ich bin ja großer Piratenfan. Ich habe zum Beispiel Naruto und Inuyasha nie geguckt, weil ich von beiden immer mal so ein, zwei Folgen gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich das immer gesehen.
Naja, guck, siehst du.
Also vielleicht ist dann ja das der Unterschied.
Ja. Genau. Na gut, dann schließen wir aber jetzt mal die Tagebücher und gehen zu dem Film, über den wir heute sprechen. Wir haben es ja schon angeteased, über was wir heute sprechen. La Haine oder einfach nur Hass aus dem Jahr 1995 von Mathieu Kassovitz. Ein französischer Film, der damals für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und ja, ich weiß nicht, willst du kurz mal zusammenfassen, worum es geht? Oder soll ich hier mal irgendwie eine Inhaltsangabe vorlesen? Hast du gerade aus dem Kopf was parat?
Das ist ja das Schöne, so viel Inhalt gibt es ja gar nicht. Weißt du, an welchen Film ich denken musste? Also ich habe
Absolute Giganten.
Ja.
Ja.
Du hast es erraten.
Ja, weil ich auch daran denken musste.
Okay. Ja, schön, dann waren wir uns einig, weil ich wusste ja auch, wir beide machen das Ding heute.
Ja.
Und Absolute Giganten geht ja auch um eine Freundesgruppe und die erleben so einen richtig schönen letzten Tag zusammen und alles. Und La Haine geht auch um eine Freundesgruppe, die einen Tag, keinen schönen Tag, aber einen Tag miteinander erleben. Mhm. In der Parisischen?
Pariser?
Parisisch, richtig. Pariser Banlieue erleben. Mhm. Und dieser Tag ist wirklich gar nicht schön. Gefilmt in Schwarz-Weiß ist La Haine die Geschichte von drei Freunden. Wir haben einerseits Vince als, wie beschreibt man das am besten? Als so ein bisschen den weißhäutigen Proll, der dauerhaft aufgedreht ist, in seinem typischen Adidas-Anzug rumläuft und wo man merkt, hey, der hat so viel aufgeschaute Energie und auch Aggression an diesem Typen, den möchte ich nicht länger in die Augen gucken, wenn ich vorbeilaufe. Dann haben wir Said. Said ist so ein bisschen der Mittelpol, relativ neutral. Wir begleiten auch Said in der ersten und letzten Einstellung des Filmes. Ich glaube, da sprechen wir da noch drüber. Der ist so ein bisschen ja dieser Mediator zwischen zwei unterschiedlichen Polen. Und als dritten im Bunde haben wir Hubert. Der ist dunkelhäutig, ist ein Boxer, also ist sehr, ich weiß nicht, ob er sehr aktiv ist, das sieht man nicht, aber er ist aktiv, er macht ein bisschen was zumindest aus seinem Leben dadurch, dass er ein Hobby hat. Er möchte auch auf jeden Fall aus dieser Banlieue raus, er hat ein bisschen Ziele im Leben, er will sich jetzt nicht so auf die kriminellen Machenschaften seiner beiden Freunde einlassen. Man merkt schon, er hat noch nicht so ganz, er ist noch nicht ganz in dieser Trostlosigkeit angekommen wie die anderen beiden. Er versucht da noch so ein bisschen rauszukommen und auch Verständnis für andere Parteien zu ergreifen. Und diese drei sind eben in einem Vorort von Paris angesiedelt. Und dieser Vorort ist gerade in hellem Aufruhr, denn in einer Polizeiüberprüfung und einem Protest wurde ein junger Mensch, ich weiß nicht, es wurde im Film erzählt, wie alt er war, 17, 18, durch die Polizei ins Koma geprügelt und das ist, glaube ich, auch kein großer Spoiler, verstirbt dann auch im Laufe des Filmes und dieses Ereignis zündet dieses Viertel so ein bisschen aufs Neue an und da setzt der Film dann erstmal an und erzählt dann so 24 Stunden aus Sicht dieser drei Jungs, fängt dann relativ gemächlich an, wie sie in ihrer Banlieue verbringen, wie so ein bisschen mit den anderen Leuten da in Kontakt kommen, mit der Polizei in Kontakt kommen, auch diesen Jungen, der ins Koma geprügelt wurde, besuchen wollen und am Ende dann, oder nicht am Ende, in der Mitte nach Paris fahren. Und so bekommt man so ein bisschen Einblick in den Film, aber eine richtige Handlung gibt's nicht, denn der Film ist eine, ja, man kann es sagen, eine Sozialstunde dieser Banlieue, eine Sozialstudie, nicht Sozialstunde dieser Banlieue und orientiert sich einfach nur an diesen drei Figuren. Also ja. Ich glaube, Handlung gibt's da nicht.
Ja, genau. Sehr gut zusammengefasst. Und ich glaube, Handlung gibt es nicht. Das ist natürlich auch dem geschuldet oder beziehungsweise soll ja auch zeigen, dass auch unsere drei Protagonisten so ein bisschen orientierungslos durch ihr Leben wabern sozusagen. Und genau das tut die Handlung ja auch. Also du weißt nie so richtig, worauf es hinausläuft. Hast immer irgendwie das Gefühl, okay, irgendwas passiert. Es passiert ganz lange nichts, bis wir werden nachher über das Ende sprechen, dann auf einmal der große Knall kommt. Und du hast aber schon die ganze Zeit das Gefühl, okay, irgendwas passiert. Und diese Orientierungslosigkeit, die konnte ich wirklich den ganzen Film über sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, was man auch noch sagen sollte, Mathieu Kassovitz, der Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, hat das Drehbuch von La Haine am 6. April 1993 angefangen zu schreiben, an einem Tag, wo ein junger Mann aus Zaire in einem Banlieue in Paris oder vor Paris, glaube ich, auch erschossen wurde. Das heißt also, das beruht auch sozusagen auf wahre Erfahrungen oder beziehungsweise eben Kassovitz, auch ja dann relativ bekannt dafür, dass er da auch doch zumindest damals ein sehr politischer Filmemacher war und sich da auch, ich habe es jetzt mal so im Vorfeld ein bisschen gelesen, auch jetzt fernab von diesem Film auch immer sehr politisch geäußert hat und da ja auch teilweise in Diskurse mit Politikern reingegangen ist und ich glaube hier mit Nicolas Sarkozy, der damals ja glaube ich auch irgendwie da irgendwie versucht hat, die ultrarechten Stimmen auch für sich zu gewinnen, da ja auch so einen Austausch irgendwie hatte und also was man glaube ich sagen kann und was aber auch ja jeder, der sich ein bisschen mit Kino auch auskennt, weiß, dass dieser Film ja gerade in Frankreich, glaube ich, so einen extremen Rattenschwanz nach sich gezogen hat, wie, glaube ich, kaum ein anderer Film. Also, ja.
Ja, wenn wir direkt schon die politische Perspektive einnehmen wollen, ich glaube, Jacques Chirac, der damals amtierender Präsident war, hat den Film mit seinem Kabinett dann auch geguckt, tatsächlich, habe ich gelesen. Und ja, man muss sagen, ja, dieses diese grundsätzliche Problematik von Polizeigewalt gegen dunkelhäutige oder ausländische Bürger oder Einwohner, die ist ja auch immer noch ein Thema. Also wir hatten ja die ganze Black Lives Matter-Bewegung in den USA. Und ich habe jetzt geguckt, am 6.7.2023 war das ja, als dieser 17-Jährige auch aus einer Banlieue, dunkelhäutig, bei einer Verkehrskontrolle, also einfach nur weggefahren ist, weil er, ich glaube, er ist zu schnell gefahren oder so. Also jetzt nichts, wo man einen Schuss abfeuern müsste, theoretisch, weil man hatte das Kennzeichen, dann erschossen wurde. Und wo es dann die erneuten Proteste gab, zum Beispiel der Bruder vom Fußballspieler Adama Traoré, habe ich jetzt auch im Zuge der Recherche gelesen, wurde zum Beispiel auch im Polizeigewahrsam 2016 getötet. Also der war schon in Gewahrsam und ist dann im Polizeigewahrsam gestorben. Da gibt es ja in diesem Film auch eine sehr unangenehme Szene, wo zwei der drei Protagonisten im Polizeigewahrsam sind und ja, mit denen einfach umgegangen wird, als wären sie Tiere, ja, gut gesagt. Aber was man sagen muss, Lahen schafft es, dass du für keine Seite Sympathien oder Unsympathien hast, finde ich persönlich.
Okay.
Weiß nicht, ob es dir da genauso ging.
Denn ich muss sagen, ja, schwierig. Aber red du erstmal ruhig weiter.
Auch die drei Protagonisten, das wechselt sich immer so ab zwischen Sympathie und nicht unbedingt Antipathie, das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich ja grundsätzlich schon verstanden habe, woher sie kommen, aber natürlich das, was sie machen, auch nicht gutheißen kann.
Ja.
Also weißt du, was ich meine? Also es ist nicht unbedingt Antipathie, aber es ist so, ja, du bist halt schon, du bist ja auch kein Held. Du bist auch nicht mal ein Anti-Held. Du bist schon in der Geschichte, wenn du einfach grundlos aggressiv Leute anmachst in bestimmten Szenen, eher der Böse. Mhm. Ich kann verstehen, woher die Aggression kommt, aber das ist halt auch nicht der richtige Weg, weil man sieht das ja auch im Film, bei jeder Aggressionsszene, es geht ja nie gut aus. Es sind ja immer diese kleinen Konflikte, die dann später die werden nie positiv aufgelöst, also entweder negativ oder ganz negativ aufgelöst werden. Es ist ja immer dieser Gewalt-Teufelskreis. Gewalt erzeugt Gegengewalt und jede Provokation, jede Aggression kommt dann am Ende zurück. Auf beiden Seiten.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich würde dir da zustimmen, aber auf der anderen Seite diese Szenen, von denen du redest, in denen die drei dann ja vor allem auch pöbeln und auch Leute irgendwie anpöbeln, gerade wenn sie dann auch später in Paris sind, klar, da sind sie nicht unbedingt sympathisch, aber ich hatte jetzt nie irgendwie das Gefühl, und ich glaube, das soll der Film uns ja auch so zeigen, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber für mich waren sie zu naiv, um wirklich als Anti oder als unsympathisch irgendwie dargestellt werden zu können. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich beobachte hier drei 13-Jährige in ihrer vollen Pubertät, die halt irgendwie da einen auf dicken Macker machen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass eine reale Gefahr von den dreien ausgeht. Also eine reale Gefahr, jetzt fernab vom Pöbeln. Abgesehen vielleicht, ich würde Vince vielleicht so ein bisschen ausklammern, weil er, das hast du ja auch schon gesagt, jemand ist, der da sehr temperamentvoll auch manchmal agiert. Aber gerade was Hubert und Said angeht, hatte ich bis auf so ein, in Anführungszeichen, Rumgepöbel und große Worte schwingen, eigentlich nie das Gefühl, okay, das sind jetzt wirklich welche, die da groß für richtig Ärger sorgen können.
Ja, bin ich bei dir. Aber das wissen ja die anderen Figuren im Film nicht.
Das stimmt natürlich, ja. Das stimmt.
Genau, also wir wissen das, weil wir die Figuren ja schon irgendwie eine Stunde vorher begleitet haben oder so. Aber wenn jetzt so diese drei Leute auf mich zukommen würden und mich anpöbeln würden in so einer Kunstgalerie, dann weiß ich das ja nicht. Ja. Und dann fühle ich mich ja erstmal schon in meinem Erlebnis deutlich eingeschränkt. Und ja, deswegen.
Das stimmt
natürlich. War ich jetzt auch, also es ist natürlich auch immer so eine Gratwanderung. Also bei manchen Figuren, zum Beispiel bei Hubert, war ich wahrscheinlich 90% sympathisierend mit ihm. Und bei den anderen beiden nimmt das dann eher ab. Also ist natürlich auch so ein bisschen eine Frage, welche von den Protagonisten man jetzt betrachtet. Insbesondere, weil, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir da später noch drauf, Vince ja auch so ein bisschen gar nicht so eine wirklich echte Person ist, sondern schon sehr versucht, seinen Vorbildern aus Film und Fernsehen nachzueifern.
Ja, natürlich, ich glaube, eine Szene, die man auch kennen könnte, wenn man den Film nicht kennt, ist natürlich die berühmte Spiegelszene, wo er ja einen auf Robert De Niro aus Taxi Driver macht. Ja, ikonische Szene.
Hier Travis Bickle aus Taxi Driver, da habe ich genau dasselbe Problem.
Ja, das stimmt.
Also zu keiner Sekunde in diesem Film war er mir sympathisch. Deswegen habe ich jetzt auch, sag mal, das Ende von Taxi Driver nie so gefeiert.
Ja.
Oder halt American Psycho fällt mir jetzt spontan auch ein, wo ich immer gegen den Protagonisten war. Und da gibt es ja auch viele Leute, die so eine Grundsympathie mit diesen Leuten entwickeln konnten.
Ja, wobei natürlich der Hintergrund von den drei Jungs jetzt ein ganz anderer ist als von, hier, wie heißt er denn bei American Psycho? Von
Batman. Ja, okay, als, den würde ich mal ausnehmen.
Gut,
aber
ich verstehe, was du meinst.
Gut, ja. Gut vergleichen, ja.
Ja. Was man ja vielleicht auch sagen kann, weil wir beide ja jetzt zu dem Schluss gekommen sind, es gibt eigentlich keine richtige Handlung, zumindest gibt es aber Elemente, die uns ja den ganzen Film über begleiten und da gibt es ja ein Element, das habe ich eben schon gesagt, wir warten die ganze Zeit auf einen Knall und wir kriegen ja schon relativ früh auch suggeriert, okay, es muss zu einem Knall kommen, weil wir bekommen ja relativ am Anfang mit, dass Vince dann bei einem dieser Unruhen zwischen Polizei und Jugendlichen einen Revolver gefunden hat und diesen Revolver dann ab sofort immer bei sich trägt. Und ich glaube, das ist ja dann schon so der, also das war spätestens der erste Moment, wo ich dann schon wusste, das ist ja so dieser typische, ich weiß nicht, wie nennt man das nochmal, halt das Element, wo du weißt, okay, das wird in einer Stunde wahrscheinlich nochmal auftauchen und für Probleme sorgen. Und dieser Revolver taucht dann ja sogar noch öfter auf. Und jedes Mal denkt man, okay, jetzt passiert's, aber es passiert dann nicht. Aber es wird ja schon der Hinweis gegeben, okay, das geht in diese Richtung.
Genau, weil der halt auch schon vom ersten Erscheinen absolut unsachgemäß gehandhabt wird. Gefühlt mit gedrücktem Abzug, hey, guck mal, ich drück jetzt hier mit dem Lauf auf dich. Hahaha, bin ich nicht lustig und cool.
Ja.
Also ja, Lucia, du hast ihn zum ersten Mal gesehen, glaube ich.
Ja, oder? Genau.
Genau, ich habe den jetzt ja zum zweiten Mal gesehen und für mich war das Element, das diesen Knall vorhersagt, jetzt auch ein anderes. Beim ersten Mal war es auch dieser Revolver, so wie du jetzt gerade erwähnt hast. Mittlerweile beim zweiten Mal gucken, wusste ich ja schon, was am Ende passiert.
Mhm.
Und da war für mich dieser erste Indiz aus dem Knall, auf dem Knall ja schon diese 24 Stunden, vielleicht haben wir das erwähnt, ich glaube nicht, werden immer unterteilt durch so Zeiteinblendungen, welche Uhrzeit wir gerade haben. Und meistens sind so ein, zwei Stunden immer dazwischen, ganz am Ende nur eine Minute. Und diese Uhrzeiteinblendungen hatte ich immer das Gefühl jetzt von so einer Zeitbombe, weil du über so ein Ticken hörst.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, es wird immer schneller. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt, vielleicht habe ich mir das eingebildet, aber da war schon immer dieses Stresslevel wieder so hoch.
Ja. Weißt
du, ich meine? Also wenn die Uhrzeit kommt, dann tick, 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 tick.
Ja, absolut.
Ja.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, Zeitbombe ist hier das richtige Wort für. Also ich glaube, das ist so diese Metapher. Und ganz am Anfang wird doch auch, glaube ich, aus dem Off so eine kurze, ich habe das leider nicht mehr so ganz auf dem Schirm, so eine Geschichte von so einem Mann erzählt, der irgendwie im freien Fall ist. Und dann wird doch auch gesagt, wichtig ist nicht der Fall, sondern der Moment, wo er auftaucht.
Ja, das ist eine sehr schöne Allegorie, weil es geht ein bisschen um eine Geschichte, um einen Mann, der, glaube ich, aus dem 50. Stock springt. Das erzählt Said.
Mhm.
Ganz am Anfang.
Ach ja.
Said besprüht da gerade ein Polizeiauto, schreibt da Fuck the Police quasi auf Französisch drauf.
Mhm.
Ist noch so ein bisschen im jugendlichen Frohmut. Und es wird so eine Geschichte erzählt von einem Mann, der aus dem 50. Stock fällt und dann so immer so sagt, hey, der Fall ist ja super, es passt ja alles, wird schon nicht so schlimm sein. Hey, ich habe ja Spaß am Fall und so. Und dann einfach unsanft landet und stirbt. Und ich fand das eine sehr passende Metapher auf politische Entscheidungen, weil man ja da auch erst handelt, wenn es zu spät ist.
Mhm.
Weil man sieht ja die Zeichen. In Deutschland ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie in Frankreich mit den Banlieues, aber man muss da halt auch in Deutschland eingreifen. Und ich meine es wirklich ausdrücklich nicht, dass man da von Polizei oder so, die da reinmarschieren und Leute rausziehen, sondern man muss da eingreifen, indem man den Leuten halt vor Ort hilft und so, damit sowas nicht wie in Frankreich entsteht. Und in Frankreich hat man halt zu lange zugeguckt. Und dann ich glaube, da kann man wirklich von Parallelgesellschaften sprechen, auch wenn dieser Begriff durch die AfD leider in Deutschland ein bisschen missbraucht wurde.
Ja.
Aber ja, man muss halt die Probleme halt frühzeitig angehen und dann nicht irgendwann, wenn es knallt, wo es ja in Deutschland teilweise auch schon knallt, sich überrascht tun und halt die Leute integrieren. Und das ist für mich diese Allegorie gewesen. Man muss halt beim Fall die Leute schon auffangen und nicht erst warten, bis sie dann landen und dann merken, ja scheiße, jetzt habe ich ja keine andere Wahl mehr, weil jetzt bin ich ja hart gelandet. Bleibt mir nur noch das.
Ja.
Das war für mich so diese Allegorie.
Ja, auf jeden Fall, sehr schön. Dieses Banlieue, das bekommen wir ja auch als Milieu quasi vorgezeigt. Und wir bewegen uns dann ja auch mit unseren drei Protagonisten, mit Vince, Hubert und Said, auch durch dieses Milieu und treffen da ja auch dann auf andere Leute, treffen, glaube ich, auch auf den großen Bruder von Said, treffen dann auch, oder beziehungsweise dann kommt es auch relativ am Anfang zu dieser Szene auf dem Dach, die ich auch sehr, sehr schön fand, wo du dann ja, und das wird ja dann auch oft bei solchen Filmen immer dargestellt, wenn diese Leute unter sich sind, dann fühlt sich das ja total entspannt und überhaupt, also da merkst du ja nichts von dieser Entfremdung, weil sozusagen ja diese ganzen Menschen, die alle eigentlich das gleiche Problem haben, zusammenkommen und dann da wirklich auf diesem Dach da ja Party machen und einer grillt und sie hören da Musik und kebbeln sich so ein bisschen und dann dauert es auch nicht lang und dann kommt die Polizei auch aufs Dach und da hat man, finde ich, auch nochmal gemerkt, okay, weil das, was du nämlich auch gerade meintest, dass der Film oder beziehungsweise, dass du nicht das Gefühl hattest, wer hier als Sympathisant und Antisympathisant dargestellt wird, hier habe ich schon, also gerade in der Szene habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, das sind jetzt junge Männer auf dem Dach, die eigentlich wirklich nichts tun und die Polizisten werden hier aber schon sehr, sag ich mal, als die Anti-Einheit da so hochgeschickt, weil sie die Jungs dann quasi auseinanderziehen. Und also hier finde ich zumindest, an der Szene lässt sich ablesen, dass zumindest der Regisseur Kassowitz hier schon als Sprachrohr für die eine Seite fungiert und, glaube ich, auch schon sehr deren Stand einnimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch zugeben, in dieser Szene dachte ich mir so, hey, ich wäre jetzt auch gern mit den Leuten da oben, würde auch irgendwie gemütlich was trinken in der Couch und einfach mit denen ein bisschen abhängen auf dem Dach. Was ich auch tatsächlich bei Mafia-Filmen oft habe. Wenn die Leute unter sich sind, die Mafia-Leute, ist ja auch immer entspannt und alles easy.
Ja.
Du darfst ja nicht hintergehen. Also da wäre ich auch gerne mal mit denen irgendwie in der Pizzeria oder sonst wo und würde halt einfach mit denen quatschen, weil die eigentlich ganz cool zu sein scheinen. Ja, das Problem ist vielleicht auch, dass ich ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ja auch Beamter. Und das Problem ist ja, du musst ja solchen Hinweisen meistens einfach von Amts wegen nachgehen. Also ja, du hast gar keine andere Wahl, als da hochzugehen. Auch wenn die eigentlich friedlich sind und denen sagen, hey, chillt mal, es geht nur um die Art und Weise. Und die Art und Weise wurde halt von diesem Polizeibeamten, von diesem Französischen halt komplett, ja, falsch durchgeführt, weil der da erstens hochgeht und sich erstmal direkt über diese Leute stellt.
Genau.
Und die Leute schon irgendwie als minderwertig erachtet. Natürlich erzeugst du damit Konflikte. Ich meine, ich habe jetzt ein Jahr in Münster studiert, im gehobenen Dienst für den Zoll. Und wir hatten da 2 Monate lang nur Konfliktmanagement. Nur Konfliktmanagement. Mhm. Wie gehst du mit solchen Leuten um? Mit solchen Leuten, das klingt auch so falsch, aber weißt du, was ich meine? Also mit
solchen Situationen.
Mit solchen Situationen, Entschuldigung, ja, das meinte ich. Wie entschärfst du das am besten und wie handelst du das, dass es eben nicht eskaliert und dass die Leute eben nicht mit Keul rausgehen? Und da hatte ich das Gefühl, dieser Polizeibeamte im Film hat das überhaupt nicht zu einer Phase der Sekunde beherzigt. Und das hatten so gefühlt alle Polizeibeamten nicht. Also das war vielleicht in den 90ern auch noch anders.
Mhm.
Ich glaube, das ist heute leider auch nicht ganz viel anders.
Mhm.
Ja, der geht da rein und fühlt sich direkt besser als die Leute. Und natürlich sind die dann erstmal negativ eingestellt, weil sie sich denken, hey, wir machen ja nichts. Wir feiern da nur, wir haben da Spaß. Was weiß ich, warum er die runterschicken wollte, Brandschutz, Ruhestörung, was weiß ich.
Mhm.
Das ist halt schon die erste Konfliktposition, wo im Prinzip auch wieder keine der beiden Seiten für mich konkret falsch liegt, wo es einfach nur um die Art und Weise geht, wie sie miteinander kommunizieren. Und wenn beide einfach irgendwie mehr auf Augenhöhe kommuniziert hätten, hätte man vielleicht auch diese Ansammlung an Aggression von beiden Seiten verhindern können.
Mhm.
Und das ist ja auch das Schöne am Filmtitel, Hass. Es geht ja auch da ein bisschen darum, wie Hass entsteht, wie Hass geschürt wird und dass es oft darum geht, dass man halt einfach.
Und um es mal ganz salopp zu sagen, dass Hass vielleicht auch beidseitig ist.
Genau, ja. Es gibt ja gerade bei Konflikten nie die eine Wahrheit. Also es gibt ja immer vielleicht auch eine konfliktschöne Partei, aber man kann das ja entweder deeskalieren oder man kann da noch reinfeuern. Wenn man merkt, von der anderen Seite kommt ein Konflikt, kann man entweder sagen, hey, beruhig dich, also auch vor allem als Polizist, hey, beruhig dich, ich mache nur meinen Job, ich will ja nichts Böses. Bleibt einfach ein bisschen leiser oder so. Ja. Oder man kann da reinfeuern und sagen, was hast du gesagt? Und dann irgendwie reinknüppeln oder so.
Ja.
Ja, weißt du, ich meine, also es ist halt immer diese Frage, dieses Balanceverhältnis. Ja. In diesem Film verhalten sich halt beide Seiten richtig, richtig, richtig schlecht. Und deswegen ist ja auch, finde ich eigentlich das größte Kompliment dieses Films, dass ja, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, bei der Premiere des Films die Polizeibeamten, die Schauspieler begleitet haben.
Das ist großartig.
Persönlich anscheinend sich angesprochen gefühlt haben, also getroffene Hunde bellen und so, und den Leuten einfach den Rücken zugedreht haben, wo ich mir denke, hey, das ist halt auch nicht die richtige Art und Weise, mit so einer Kritik umzugehen, denn als mündiger Polizeibeamter müsste ich das ja eigentlich annehmen und sagen, hey, wir nehmen das an, wir versuchen uns dahingehend zu verbessern und so, und aber das ist auch in Deutschland ein ganz großes Problem, also da gibt's, will ich auch gar nicht das Fass aufmachen, aber
ja, gut, ich glaube, da muss man nur vielleicht so ein paar Medienberichte über Polizei und so reden, aber ja.
Genau, also alleine wer Fußballfan ist, weiß, was sich da die Polizei wöchentlich erlaubt.
Ja. Um vielleicht meinen Standpunkt auch nochmal zu untermauern, dass ich glaube, und ich glaube, du hast es ja auch schon gesagt, dass ich Kassowitz ja dann doch auch schon auf die Seite der, sage ich mal, Jugendlichen da auch stellt. Ich glaube auch die Musikauswahl in dem Film. Ich glaube, da kann man jetzt vielleicht nochmal an einigen Stellen zumindest ganz gut drüber reden, bevor wir in der Story weitergehen, weil sie gerade in der ersten Hälfte des Films dann ja doch sehr eindeutig meiner Meinung nach eingespielt wird. Wir haben hier, glaube ich, relativ am Anfang diesen Bob Marley-Song Burnin' and Lootin', der auch so ein klassischer Widerstandssong ist. Und dann haben wir eine Szene, die ich ja auch großartig fand, das gehört eigentlich auch fast zu meinen Lieblingsszenen, die Szene, in der der DJ am Fenster einen Song von, ich weiß gar nicht, welche Band das ist, aber diese Nicola Police, also auf Deutsch,
genau.
Die Polizei.
Lustigerweise war der DJ auch der DJ der Band. Ich weiß auch nicht, wie sie hieß, aber das war auch ein Bandmitglied.
Genau, und dem bekannten Chanson-Lied Je ne regrette rien, also ich bereue nichts, quasi sampled. Und ich glaube, ich bereue nichts und fick die Polizei. Also ist natürlich eine eindeutige Message, die dahinter zu verstehen ist. Und ja, fand ich super.
Vor allem, weil dieses Lied, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede, dieses Lied Fuck the Police, ich bereue nichts. Und dann hast du ja so einen Schwenk aus diesem Fenster vom DJ heraus über diese Banlieue, die Spielplätze und die Plattenbauten. Und am Ende siehst du so ein bisschen ganz leicht verzerrt, verschwommen im Hintergrund Paris.
Ja.
Mit den Nobelbauten, mit den bunten Lichtern und alles. Und ja, hey, die Leute hatten von Anfang an keine Chance. Und das ist im Prinzip die Aussage des Lieds. Und ich fand es vor allem schön, weil ich glaube, in dem Film ist jede Art von Musik so ein bisschen bei Dogma-Filmen, kommt irgendwie aus dem Radio oder aus dem Fernseher oder so. Da wird jetzt nichts künstlich eingespielt. Also es ist auch wirklich nahe an der Lebensrealität.
Ja. Ja, und dann kommt eigentlich so, verabschieden wir uns mit unseren Hauptdarstellern aus dem Banlieues, denn dann fahren wir nach Paris. Ich tatsächlich, als jemand, der den Film jetzt zum ersten Mal gesehen hat, war überrascht darüber, dass wir jetzt mit denen nach Paris gehen. Und war auch ganz kurz zumindest, dachte ich, auch eigentlich wäre ich jetzt gerne da gewesen, weil ich eigentlich dieses Umfeld so sehr mochte. Aber dass dann dieser Sprung mit den drei nach Paris kam, wie fandst du das?
Ich kannte ihn ja schon und ich fand es eigentlich gut, weil du ein bisschen aus dieser Langeweile und Tristesse der Banlieue, ich meine, du siehst die irgendwie in einer 20, 30 Sekunden Einstellung einfach nur auf so quadratischen Steinen sitzen, zu viert in der Szene mit so einem kleinen Jungen, ich weiß gar nicht mehr.
Stimmt, ja.
Der war, glaube ich, der Bruder von irgendwem. Die sitzen dann zu viert auf Steinen und die sitzen da einfach nur und das geht halt schon eine halbe Minute und also man braucht ein bisschen Sitzfleisch für den Film. Deswegen mag ich den Paris-Part tatsächlich immer relativ gerne, muss ich sagen. Weil es auch sehr viele schöne Szenen gibt, vor allem in der Metro und dann auch später noch in dem Gebäude, wo sie sind, ohne zu spoilern.
Ja, also und da muss ich auch sagen, das, was du eben schon angesprochen hast, also mit Paris hat bei mir dann auch die Erinnerung an absolute Giganten eingesetzt, weil das war so der Moment, wo ich genau auch exakt daran denken musste, weil ja Don, du hast gerade schon gesagt, sie da auf ganz viele schräge Charaktere teilweise treffen. Ich finde, das passt dann im ersten Moment nicht so richtig in die Tonalität, weil sie dann ja da auch auf diesen in dieser Toilette treffen sie auf diesen Mann, der ihnen da irgendwie so eine ganz krude Geschichte erzählt. Ich glaube, die drei haben es überhaupt nicht verstanden, was da los ist. Also auch eine absolute
Szene. Ja, sollen wir dafür kurz einhaken und auf die Geschichte eingehen? Weil ich fand die Szene, zumindest beim zweiten Mal gucken, beim ersten Mal, ich habe die auch komplett vergessen, relativ passend. Denn in der Szene geht es, der Mann, der da rauskommt, ist ein offensichtlich ehemaliger oder immer noch russischer Staatsangehöriger oder Angehöriger der Sowjetunion, der im Gulag war.
Genau.
Und da gab es einen Kollegen von ihm, der musste halt ganz dringend auf die Toilette, sage ich mal. Mhm. Und hat dann, während er auf der Toilette war, nicht gecheckt, dass sein Zug langsam losfährt. Und ist dann tatsächlich erfroren, weil er nicht mit offener Hose oder runtergelassener Hose sich da einhaken wollte, sondern halt immer die Hose hochgezogen hat und deswegen dann erfroren ist. Und da geht es ja tatsächlich auch sehr viel um falschen Stolz. Mhm. Ich glaube, falschen Stolz haben sehr viele Figuren in diesem Film. Sowohl die Polizeibeamten als auch unsere drei Protagonisten. Also es geht sehr viel um Stolz. So von wegen, hey, ich kann es nicht auf mir sitzen lassen, dass ein Junge aus meinem Gebiet, also Stolz wegen Territorialität, wofür man ja eigentlich nichts geleistet hat, da irgendwie ins Koma geprügelt wurde oder so. Deswegen muss ich mich jetzt rächen, obwohl es mich eigentlich nicht betrifft und ich kann da eigentlich drüber stehen. Und das ist dann vielleicht auch so ein Ding, was diese Geschichte dann für mich ausgesagt hat. Vor allem, weil ja das in dem Fall ja auch schon so schön aufgebaut wurde, um da mal ein bisschen auf die Technik zu kommen. Diese Einstellung, ohne Scheiß. Mein Herz geht auf, wenn ich das sehe, wo man ja in der Mitte Said sieht, der ja auch, habe ich am Anfang schon gesagt, diese Neutralität zwischen Vince und Hubert darstellt. Und links sieht man Vince im Spiegel, wie er gerade pisst. Und rechts ist, glaube ich, Hubert, wie er, ich weiß nicht, was er macht. Aber er steht dann quasi als Mediator da und die anderen beiden sieht man nur im Spiegel, wie sie sich gerade frisch machen oder auf die Toilette gehen. Und dann kommt dieser kleine ehemalige sowjetunionische Gefangene mit rein in diese Szene.
Ja.
Absolut top gelöst, also allein diese Einstellung.
Ja, so schön. Das stimmt. Ja, da hat der Film ganz viel davon. Also wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, noch bevor diese Toilette-Szene kommt, haben wir noch die Szene, wo die drei einfach da an so einer Mauer stehen und im Hintergrund dann mit so einem unfassbar, ich glaube, man nennt es Dolly-Zoom. Ist das ein Dolly-Zoom?
Das ist ein Dolly-Zoom, wo es im Hintergrund unsichtbar wird. Also
genau.
Die Pariser Stadt.
Also das ist auch eine Szene. Und dann auch noch, also das sah so faszinierend auch in Schwarz-Weiß dann aus, weil das dadurch auch nochmal so einen ganz anderen Kontrast bekommt. Also ich glaube, was da so die Einstellung und so angeht, auch die Spiegelszene, über die wir schon gesprochen haben, also ich glaube, da muss sich der Film, also das weiß ja aber auch, also ich meine, das ist ja bekannt, aber das ist ja großartig. Also hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht da mal irgendwie Kudos an den Kameramann, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Der da heißt Pierre, oh Gott, Aim, wahrscheinlich spricht man so irgendwie französisch aus, mit zwei Punkten über dem I. Fantastisch.
Das Schöne ist ja, es sah so ein bisschen aus wie eine Leinwand, also so komplett künstlich dann, genau. Und ich habe gelesen, ich habe es leider nicht rausgehört beim ersten Gucken, oder auch beim zweiten Gucken nicht, dass in den Szenen in der Banlieue Stereo-Sound verwendet wurde und irgendein anderes Objektiv, das es halt eher so dokumentarisch wirken lässt. Oder auch die Einstellungen haben es ja relativ dokumentarisch wirken lassen. Das ist sehr lange Einstellungen, die Personen dann gefolgt haben. Und in Paris wurde tatsächlich auf Mono-Sound geswitcht, was eher so bei Kinofilmen drin war, wo es ein bisschen theatralischer, in Anführungszeichen, cinematischer wirkt und da einfach so ein bisschen diese Kulisse dieser tollen, klamourösen Stadt als unwirklich dargestellt wird durch die Technik.
Ja.
Auch allein durch den Sound.
Ja. Ja. Es kommen noch weitere Figuren. Wir haben noch Asterix. Ich weiß nicht, über die Szene können wir auch sprechen, aber ich meine, das ist ja auch...
Die finde ich scheiße, die Szene.
Echt? Okay. Gesagt.
Weiß nicht, mir hat die jetzt nichts gegeben. Ich weiß auch nicht, warum die drin ist.
Ja.
Also ich...
Sie treffen dann auf Asterix. Ich glaube, das ist so ein Kokainkonsumenten, der wohl irgendwie Said Geld schuldet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die drei besuchen den dann halt. Und ich glaube, vielleicht diese Szene möchte noch mal so ein bisschen auch vielleicht zeigen, dass wir mit Asterix eine Figur haben, die eigentlich abgefuckter oder die es eigentlich noch schlechter macht als die drei Jungs und eigentlich noch ein größeres oder jemand ist, gegen den man wirklich auch zu Recht Abneigungen haben kann, als jetzt Said, Hubert und Vince und trotzdem so einen Lebensstil irgendwie pflegen kann, weil er ja doch durchaus eine schöne große Wohnung hat und offensichtlich auch viel Geld hat und so. Und ich glaube, das sollte nochmal so ein bisschen, also so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass da quasi wirklich ein Arschloch ist, auf das können sich alle einigen, und dass der trotzdem in Anführungszeichen so weit gekommen ist und dementsprechend auch, ja, wahrscheinlich auch einfach, weil er halt einfach auch nicht die Hintergründe hat, die die drei Jungs haben. Und ja, so habe ich es zumindest ja, ein bisschen wahrgenommen, weißt du?
Nee, das finde ich tatsächlich sehr gut. Ja. Habe ich gar nicht so dran gedacht, aber ja, macht voll Sinn und ich unterstütze das auch zu 100%, ja. Weil ich meine, er ist im Prinzip ein größeres Arschloch als alle drei.
Ja.
Hat halt nur irgendwie einen Status, wohnt in Paris und hat einfach wahrscheinlich, ohne die Figur genauer zu kennen, bessere Einstiegsvoraussetzungen bekommen. Und allein durch seinen Status kann er sich so viel mehr erlauben.
Genau.
Die anderen drei werden ja dann auch, oder ein Teil der anderen drei werden ja dann auch in Haft genommen für, ich weiß gar nicht, für was, für eine absolute Nichtigkeit, wenn es überhaupt einen Grund gab. Und Asterix kann da irgendwie alles machen, was er möchte, ist aber reich und weiß und wird deswegen bisschen so vom Haken gelassen.
Genau, genau. Ja. Ja, und dann kommt die Verhaftung. Du hast es eben schon am Anfang angedeutet. Und das ist natürlich eine sehr heftige Szene. Also Said und Hubert werden ja verhaftet. Vince gelingt da irgendwie die Flucht. Und die Polizisten nehmen Said und Hubert dann eben auch mit aufs Revier, halten sie da, glaube ich, dann auch bis spät in die Nacht irgendwie fest und ja, misshandeln sie nicht nur verbal, sondern eben auch körperlich. Und mit den beiden Polizisten sitzt auch noch, so habe ich es zumindest verstanden, irgendwie ein Azubi mit im Raum oder zumindest ein, einer, der jetzt noch kein vollwertiger Polizist ist, der so ein bisschen ja, Gewissensbisse haben soll irgendwie. Da dachte ich auch die ganze Anwärter. Zeit, da passiert noch irgendwas.
Anwärter ist das bei
mir. Genau, ein Anwärter. Aber also damit wird dann zumindest so ein bisschen kokettiert, aber so richtig, was daraus gemacht wird, dann ja auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz, intensive Szene auf jeden Fall. Auch nicht lange, also man muss da jetzt keine, wer den Film noch nicht gesehen hat, man muss da jetzt oder sollte da jetzt keine 10-minütigen Folterszenen oder so erwarten. Mhm. Aber das, was wir da kurz und intensiv sehen, ist schon hart.
Ja, und da fand ich es auch gerade so schön, dass da keine Musik eingesetzt wurde eben. Wie zum Beispiel bei Funny Games auch. Ich musste in der Szene tatsächlich an Funny Games denken, weil es halt einfach so roh und ungeschönt war und deswegen eigentlich auch so brutal, weil man sich denken konnte, war wahrscheinlich auch gewollt, ja, ey, das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur im Film so, sondern das passiert wahrscheinlich öfters mal mit solchen, in Anführungsstrichen, Angeklagten bei der Polizei.
Ja, das merkt man ja auch am Verhalten der Polizisten, für die das ja offensichtlich jetzt auch nicht das erste Mal ist, dass sie sowas machen.
Genau, ja, die sind absolut sadistisch unterwegs.
Ja, und dann kommt es ja eigentlich auch wieder zu einer Schlüsselszene, denn das, was wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, beziehungsweise ich habe es ganz am Anfang erwähnt, dass ja Vince am Anfang des Films diesen Revolver findet und schon von Anfang an sagt, sobald Abdel, also der junge Mann, der da am Anfang des Films krankenhausreif oder beziehungsweise fast zu Tode geprügelt wurde von den Polizisten, sobald der stirbt, wird er mit dem Revolver einen Polizisten erschießen. Das ist so seine Aussage, die er auch immer wieder wiederholt in dem Film. Und dann sind sie irgendwann an diesem Bahnhof in Paris, haben gerade irgendwie ihren letzten Zug verpasst und hören dann in den Nachrichten eben, dass Abdel gestorben ist. Und das ist dann ja, das sorgt zumindest direkt bei Vince für, ja, wie soll man sagen, legt so einen Schalter in seinem Hirn um und er macht sich eigentlich direkt auf den Weg, um irgendwie einen Polizisten zu suchen, den er umbringen kann. Das war ich krass und da habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt geht's rund, vor allem, weil dann auch hier wieder wir plötzlich eine Gruppe von Skinheads auch dann zu sehen bekommen, die dann auch, glaube ich, vorher von unseren drei Jungs beleidigt wird. Und hier kommt dann auch wieder alles zusammen und auch hier spielt der Film dann wieder mit den Erwartungen und auch ganz klar mit meiner Erwartung, wo ich dachte, okay, jetzt knallt es aber wirklich. Aber auch hier passiert dann eigentlich dann doch wieder relativ wenig.
Boah, ich würde also gerne sagen, warum ich sehr, sehr zufrieden damit bin, dass da nichts passiert.
Ja, absolut, ich auch. Ich bin total zufrieden damit. Spoiler. Ja,
ja, Spoiler. Sollen wir spoilern?
Ja, hau raus. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Ich glaube, ihr hättet jetzt aber nicht bis hierhin gehört, weil wir ja doch jetzt auch schon sehr über die Handlung gesprochen haben. Deswegen, hau mit Spoilern raus.
Also Vince träumt ja die ganze Zeit davon, wie er absolut wie so ein Held in dem Film, cinematisch, wie eben Travis Bickle oder andere Leute aus den Filmen, da werden einige Filme zitiert, ich habe es leider schon ein bisschen vergessen, wie er da irgendwie cinematisch jemanden umbringt. Und im Endeffekt traut er sich nicht und ist auch kurz davor, danach zu erbrechen, als er fast am Abdrücken war. Mhm. Und das ist jetzt der Spoiler, also absolut jetzt ausschalten. Mhm. Kommt er ja dann am Ende durch den unsinematischsten Tod aller Zeiten zu Tode. Also eigentlich durch ein Versehen dieses, ja, ich glaube, es war so ein Zivilpolizeibeamter, der dann auch auf dem Dach war, durch die erste Aggression bedingt. Mhm. Also wirklich einfach nur durch ein Versehen, weil ihn ein anderer einschüchtern wollte und durchgedrückt hat und dann auf einmal losgelassen hat, diesen Abzug. Also vor allem auch nicht mal irgendwie im Bild, in der Einstellung des Filmes.
Also er stirbt noch nicht mal einen Heldentod sozusagen.
Es ist nicht filmisch, es ist nicht stilvoll, es ist einfach nur beängstigend, es ist einfach nur diese dauernde Gefahr und genau das ist ja das Leben dieser Leute da in dieser Banlieue. Die leben kein Heldenleben, die leben kein filmisches Leben, es ist einfach nur ein Leben voller Angst und von, hey, ich kann in jeder Sekunde vielleicht irgendwie durch irgendeinen Kollegen, durch irgendeinen Freund, vermeintlichen Freund an der Ecke abgeknallt werden, weil ich ihn anscheinend verarscht habe oder nicht respektvoll behandelt habe. Und das ist genau das Ding. Das ist nicht filmisch, das ist nicht glamourös, das ist einfach nur scheiße, das Leben.
Boah, ich liebe das Ende, ja, ne?
Ja, das Ende ist so gut. Ach, also. Auch mit dem, okay. Auch mit dem Kontrast zum Anfang. Ich liebe das. Ich habe das so oft gesagt. Eine Klammer ist Anfang, Ende. Hier ist es noch eine geile Klammer, weil dieselbe Geschichte erzählt wird und dieselbe Einstellung. Nur mit einem ganz hoch veränderten Said.
Ja.
Am Anfang macht er seine Augen auf und schaut sich sein Graffiti an. Und am Ende macht er seine Augen zu und verliert komplett jegliche jugendliche Unschuld. Und ist einfach nur so, scheiße, was ist passiert?
Ja, und kein Happy End, also ein ganz, ganz bitteres Ende für jeden von unserer Figuren, also für Vince logischerweise sowieso, auch für Said, du hast es schon gesagt, und auch für Hubert, von dem wir ja gar nicht wissen, wie es mit ihm eigentlich ausgeht, aber egal, wie es ausgeht, es ist auch eigentlich egal, es ist auf jeden Fall scheiße.
Ja, und er ist halt auch diese tragische Figur, die eigentlich noch die Stimme der Vernunft war, die da irgendwie rauskommen wollte, die dann versucht hat, die Freundin doch irgendwie mitzureißen. Das hat man ja öfter in solchen Filmen. Also wenn ich jetzt Filme nenne, wäre es natürlich ein Spoiler, aber in so Filmen, wo es sich so um Aussteigersachen handelt, dass da am Ende genau die Person, die eigentlich von Anfang an der moralische Kompass war, dann doch wieder mit reingerissen wird und ja, entweder Hubert stirbt oder er schießt auf einen Polizisten. Mhm. Also so oder so wird es kein gutes Leben mehr für ihn werden.
Ja.
Und das ist ja genau das Bittere.
Boah, ich krieg grad Gänsehaut, wenn ich über dieses Ende nachdenke. Ich habe das wirklich, ich liebe das, ich liebe alles an diesem Ende. Das ist, ja.
Und im Prinzip ist das ja jetzt mal nicht ganz so krass hochgestochen, aber so runtergebrochen ja auch das Leben von den Leuten da im Vorort.
Absolut. Also
sie leben ihr Leben lang in Armut oder sie müssen sich irgendwie an Kriminalität halten, weil sie halt einfach von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind. Mhm.
Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, die Szene mit Asterix hat dir nicht so gut gefallen. Wir haben jetzt ja ansonsten doch fast durchgehend lobende Worte für den Film übrig gehabt. Ich weiß nicht, gab es irgendwas, wo du sagst, da hätte irgendwie, das hat mir nicht so gut gefallen oder bist du sonst so komplett abgeholt? Also ich kann direkt sagen, bei mir ist es, ich bin sonst komplett abgeholt. Ich hatte eigentlich nichts an dem Film auszusetzen.
Mhm. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es beim ersten Mal war, aber ich fand den Anfang fast ein bisschen lang. Mhm. Also, also insbesondere auch das, es kommt ja irgendwann die Szene, wo Vince und Said irgendwie im Zimmer sitzen, dann kommt die Schwester von Said rein. Hätte man von mir aus kürzen können.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Es gibt da schon so ein paar Sachen. Ich meine, der Film geht nur 98 Minuten. Mhm. Und ich kann schon verstehen, warum das drin ist, damit man eben diese Tristesse und Langeweile, die die Figuren ja auch empfinden, nachvollziehen kann. Ja, nee, wahrscheinlich macht es schon Sinn. Ich glaube, wenn das nicht drin wäre, würde es mir wahrscheinlich auch fehlen. Dann wäre es mir zu schnell und würde ich es mir eher wünschen, weil es ist ja auch eine Milieustudie.
Ja.
Es tut mir schwer. Also Asterix fand ich halt einfach nicht gut, weil er mir zu überdreht war. Der hat nicht so reingepasst. Weil alle anderen Figuren fand ich sehr authentisch und in Anführungsstrichen naturgetreu oder zumindest nachvollziehbar. Asterix war so, ja, okay, den baut man jetzt ein, damit das und das passiert in der Handlung, fand ich ein bisschen, ja, ungalant gelöst. Mhm. Weiß nicht, wie es dir da ging. Du warst da ja wahrscheinlich eher positiv gestimmt, wie ich da jetzt raushöre?
Ja, ja, doch. Also ich würde auch, mich hat es zumindest nicht gestört, sagen wir mal. Wie gesagt, ich hatte dann an manchen Stellen ein, zwei Irritationen, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Aber das hat mir dann gerade im Nachgang alles sehr gut gefallen. Die einzelnen Figuren, die dann da plötzlich noch auftauchen, der Mann auf der Toilette, das passt irgendwie nicht so richtig in die Tonalität, weil man muss ja auch dazu sagen, der Film hat auch ganz viel Humor. Also der Film, so Tristesse und so traurig, das ist, was er erzählt, aber es gibt ganz viele Momente und ich finde, da sind auch unsere drei Schauspieler, allen voran Said, der ja auch vom namensgebenden Said Takmaoui gespielt wird, der dann teilweise auch eine Gesichtsakrobatik betreibt, in der er so auch ein bisschen, so wenn er irgendwie so verwirrt guckt oder so, das hat dann ja, also das hat mich oft zum Schmunzeln gebracht und ja, das irritiert dann in manchen Momenten, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin an den Film rangegangen und habe sowas wie, ich weiß nicht, hast du Les Miserables gesehen? Auch den Bonlieu-Film von 2019, glaube ich. Wo halt wirklich du durchgehend irgendwelche Polizeigewaltszenen hast und immer die Konfrontation hast. Und hier siehst du ja eigentlich wirklich gar nicht so viel von der Konfrontation. Klar, du hast ab und an mal diese Polizistengruppen, die da aufeinandertreffen mit den Jugendlichen. Aber von den ganz großen Ausschreitungen siehst du ja jetzt zumindest innerfilmisch, du siehst zwar so ein paar dokumentarische Einschübe, aber innerfilmisch siehst du davon ja nichts. Und das ist ja ein sehr, sehr persönlicher Film. Es ist ja kein Film, der jetzt irgendwie das große Problem in diesem Bonlieu irgendwie zeigen will. Und ich bin da mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen und das hat bei mir dazu geführt, dass ich dann, wie gesagt, manchmal irritiert war, aber am Ende einfach unfassbar glücklich war, dass der Film so ist, wie er ist.
Ja, ja gut, dann kann ich mir eigentlich die Frage stellen, weil ich habe mir noch eine Frage überlegt. Mhm. Wäre es für dich besser oder schlechter, wenn man vielleicht noch als Nebenhandlung einen Polizisten vielleicht auch aus der Bonnie begleitet hätte?
Für den Film definitiv schlechter. Also da gibt es andere Filme, die das gut gemacht haben. Ja. Also auch Les Miserables, falls du den noch nicht gesehen hast, den fand ich cool, wenn man das aus so einer Perspektive von Polizisten erzählt. Aber ich finde, für den Film also ist das genau richtig so, wie sie es gemacht haben.
Ja, würde ich mit einstimmen, weil ich glaube, das hätte dem Film ordentlich Impact genommen.
Das glaube ich auch, ja.
Ja.
Ja, ich glaube, also hast du noch irgendwas? Irgendwelche Trivia-Facts oder so? Oder?
Oh, ja, ich meine, Trivia-Facts habe ich noch ein paar, aber ja, vielleicht kann man erzählen, dass der Film zwar in Schwarz-Weiß veröffentlicht wurde, aber ursprünglich in Farbe gedreht wurde und tatsächlich diese Schwarz-Weiß-Ding im Sinne des Regisseurs war, also Mathieu Kosowitz. Aber falls der Film gefloppt wäre an den Kassen, wäre der Film nochmal in Farbe veröffentlicht worden. Ah, okay. Und ich kann mir den gar nicht in Farbe vorstellen.
Ich auch nicht. Also und ich habe so auch kein Interesse, den Film in Farbe zu sehen, ehrlich gesagt.
Auch gar nicht, weil es passt so gut zur Tristesse. Und vor allem auch dieses Schöne, der Film macht ja auch sehr viel mit Spiegelung und mit Unschärfe. Insbesondere, es gibt so eine Szene, wo die drei dann nach dieser Paris-Nacht in der Metro heimfahren. Das ist, glaube ich, meine Lieblingseinstellung, weil die drei auf unterschiedlichen Sitzen sitzen. Ja. Und die eigentlich nicht aussehen wie Freunde. Einfach nur alle komplett gezeichnet. Die wollen einfach alle nur nach Hause. Und das ist kurz bevor die Eskalation beginnt. Und das ist für mich so eine starke Szene, weil sie haben ja selber keinen Bock mehr auf diesen Gewaltzyklus. Sie wollen einfach nur ins Bett und ihr Leben leben. Und dann werden sie wieder unterbrochen um 6 Uhr. 6 Uhr war das, glaube ich, Punkt 6 Uhr, als diese Scheiße am Ende passiert. Und das ist einfach so, so tragisch irgendwie.
Ja.
Ja, dass mich das schon krass jetzt vor allem beim zweiten Gucken getroffen hat. Und ja, ansonsten, glaube ich, habe ich alles schon genannt, was irgendwie besonders wichtig ist. Ja, man kann sagen, dass jetzt in den letzten, Moment, ich muss das kurz umrechnen, wann ist das? Von 81 bis 2010 wurden über 300 Menschen in französischem Polizeigewahrsam nicht getötet, das will ich nicht sagen, aber sind verstorben. Mhm. Und das ist, das war nicht mal bis 2010, das ist von 81 bis zum Filmerscheinungsdatum. Also in 14 Jahren sind 300 Leute in Polizeigewahrsam verstorben und Kosowitz wollte da einfach so ein bisschen mal das Licht auf die Polizei lenken. So von wegen, hey, hinterfragt das mal, was da passiert, warum sind die Leute verstorben und sonst was. Und wenn man da heutige Entwicklungen vor allem auch in Amerika anguckt, ist das, glaube ich, leider fast 30 Jahre später immer noch ein wichtiges Thema.
Ja, das ist leider so, ja. Vielleicht noch kurz zu den Werde Gängen von den Darstellern, beziehungsweise auch von Mathieu Kassovitz. Der hat ja, glaube ich, danach noch so ein paar Filme gemacht und ist ja auch, glaube ich, dann Richtung Hollywood hier mit Crimson Rivers und so. Also Purpur und Flüsse ist ja auch von ihm. Hat er ja auch echt noch so ein paar gute Filme rausgebracht. Ich glaube, ist aber auch nicht die ganz großen Kracher. Die größte Karriere, kann man, glaube ich, eigentlich sagen, hat Vincent Cassel gemacht, der hier den Vince eben spielt. Der ja auch dann wirklich den Sprung nach Hollywood geschafft hat. Black Swan war ja zu sehen zum Beispiel, oder in den Oceans-Filmen meine ich auch, Oceans 12 und Oceans 13. Ich glaube auch als Regisseur tätig, bin ich mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall, der hat es geschafft in Anführungszeichen, und die anderen beiden, Saïd Taghmaoui, ich glaube, der ist weiter eher in Frankreich tätig, und Hubert Koundé, der hat nicht mehr allzu viel gemacht, noch so ein paar kleinere Filme, aber ja. Mathieu Kassovitz, hast du Filme von ihm noch gesehen? Ich glaube, du hast ihn ja als Hauptdarsteller in Amelie auch gesehen, den du ja nicht so gerne hast, ne, den Film.
Amelie mag ich nicht so tatsächlich. Ja. Ich muss mal kurz gucken, aber als Regisseur keine anderen Filme, als Hauptdarsteller, oder nicht Hauptdarsteller, als Darsteller noch Valeria und Fifth Element.
Ah ja.
Also die Luc Besson-Dinger scheint
ja. Stimmt, ja.
Noch mit von der Partie zu sein, ja. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass Vincent Cassel quasi wie Kassel heißt, weil ich mir denke, ich überlege mir gerade die ganze Zeit, ob ich Vincent Göttingen auch einen geilen Namen fände. Oder Vincent Fulda.
Vincent Fulda, ja.
Ja.
Ja. Sehr schön. Und mit diesen Gedanken entlassen wir euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Nein, ich glaube, also um Fazit brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu ziehen, oder?
Nee, ich glaube, wir sind beide relativ zufrieden mit dem Film,
ja,
oder?
Ja, absolut. Also ich hatte den wirklich ganz lange auf meiner Watchlist, den habe ich jetzt endlich mal geschafft und bereue es nicht, und bin aber auch ehrlich gesagt so ein Zacker für solche Sachen, also gerade für so Jugendliche in so Banlieues oder in solchen Milieus, die da unterwegs sind. Ich mag sowas gerne, so Milieufilme, Milieustudien. Muss aber auch sagen, La Haine ist da doch auch noch mal Level höher als vieles andere, was ich in dem Genre kenne. Also hat zu Recht seinen Kult- und Klassikerstatus.
Ja, man muss auch sagen, es gibt ja vielleicht auch andere so Vorort-Milieustudien, zum Beispiel von Spike Lee, Do the Right Thing, fällt mir da spontan ein, den ich auch sehr, sehr gerne habe. Der ist, glaube ich, 98 erschienen. Problem bei denen ist für mich immer so ein bisschen, die packen ja immer noch ein bisschen zu viel Humor rein. Ich glaube, das war so der erste, der das so komplett auf, ich mache das jetzt schwarz-weiß und ernst, also wirklich als eine Art Kunstfilm gemacht haben und nicht so, sondern von wegen, zum Beispiel hier Boys in the Hood oder so, das ist ja immer alles so ein bisschen, ja ey, das kann ich mir auch als Unterhaltung angucken.
Ja,
und dieser Film ist keine Unterhaltung, der zeigt den Ernst der Lage. Und da musst du, glaube ich, insbesondere in Frankreich, wahrscheinlich in Amerika sogar noch mehr, auch ein bisschen Mut beweisen. Um das so zu zeigen. Man stelle sich mal vor, man würde diesen Film in Deutschland rausbringen und dann würde sofort die Bild-Zeitung schreiben, hey, hier, Verherrlichung von Clanvierteln oder sonst was. Durch WDR, sonst was. Ich gehe jetzt mal von Öffentlich-Rechtlichen aus, die den Film produzieren, weil sonst hat er nicht mehr Geld dafür in Deutschland. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Film in Deutschland aktuell erscheinen würde und wir sind 30 Jahre nach La Haine. Und das finde ich ein bisschen traurig, eigentlich.
Ja, das stimmt. Es gibt da zumindest so ein bisschen, also was so
Dunkle Seite des Mondes mit Moritz Bleibtreu.
Ja, oder auch Four Blocks. Ich weiß nicht, die Serie, hast du die gesehen? Also es hat ja auch schon diese Milieustudien so an sich, da geht es dann eher um so arabische Clans und so. Also das gibt's schon auch. Aber ja, das ist ja alles, also ich meine, Four Blocks ist super, ich liebe Four Blocks, aber das hat ja alles nicht diese, ja, wie soll man sagen, diese Tragweite, die dann vielleicht so ein La Haine hat. Ja, das stimmt natürlich.
Genau, weil es hier auch um drei Einzelfiguren geht und nicht um einen Clan oder so.
Genau.
Nun gut. Die sind ja nicht organisiert, die haben ja sonst niemanden.
Vielleicht fällt euch ja noch da draußen ein und habt da noch irgendwie ein paar Tipps für uns parat, was wir in solche, also weil ich glaube, du bist ja auch dann ein Fan davon offensichtlich, oder würdest zumindest dir auch ein paar Filme da mal angucken in die Richtung. Wenn ihr noch irgendwelche Filme in die Richtung kennt, sagt uns gerne Bescheid. Es gibt ja auch die Kommentarfunktion bei Spotify zum Beispiel, das könnt ihr gerne mal nutzen und uns auch gerne einfach sagen, wie ihr die Folge fandet, ob euch das alles gefällt, was wir hier tun. Genau, dann würde ich sagen, haben wir es, oder?
Ich bin durch, ja.
Sehr schön. Ich bin auch durch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wahrscheinlich wieder. Und ich sage vielen Dank, lieber Bernd, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war es auch schon wieder. Mehr von uns findet ihr auf www.popcornundnachos.de sowie auf Twitter oder Instagram. Bis zum nächsten Mal.